Alle Träume einer Nacht gehören zusammen und sie beschreiben auch ein Problem.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge ein zweites Mal mit der 82-jährigen Diplompsychologin und Traumtherapeutin Heide Nullmeier. Nachdem wir bereits in der 20. Folge von Humans Are Happy auf das Thema der Traumarbeit eingegangen sind, haben sich sehr viele von euch gewünscht, dieses Thema noch einmal ausführlicher zu behandeln. Und genau das tun wir in diesem Gespräch. Ich möchte von Heide Nullmeier wissen, wie wir die eigenen Träume verstehen können, was sie uns sagen und wie wir ihre Zeichen interpretieren können. Wichtig ist dabei zu wissen, dass wir Träume niemals als Gleichung, sondern vielmehr als Gleichnis sehen müssen. Eine allgemeingültige Interpretation von Elementen oder Symbolen ist daher nicht oder sehr schwierig mal möglich. Vielmehr ist der Kontext der träumenden Person entscheidend. Aber es gibt trotzdem ein paar allgemeingültige Muster, an denen wir uns hierbei bedienen können. Neben genau diesen wichtigen Grundlagen für die Arbeit mit den eigenen Träumen hörst du in diesem Gespräch zwei Träume, die Heide Nullmeier aus ihrer langjährigen Arbeit als Traumtherapeutin vorstellt und die wir gemeinsam in Botschaften übersetzen. Für mich ist dieses Interview auch sehr persönlich, denn auch ich teile einen Traum, der mich in letzter Zeit beschäftigt hat. Heide Nullmeier hilft mir bei der Einordnung der Elemente des Traums und ich muss sagen, so offen habe ich bisher nicht in diesem Podcast gesprochen. Ich habe mich aber trotzdem entschlossen, die entsprechenden Szenen nicht herauszuschneiden, denn ein offener Umgang mit den eigenen Gefühlen und auch mit Verletzlichkeit ist in meiner Einschätzung eine wichtige Voraussetzung für Wohlbefinden. Ach ja, und wir haben das Interview in Heide Nullmeiers Wintergarten aufgezeichnet und es hat zwischendurch ziemlich angefangen zu regnen. Daher hörst du an einigen Stellen im Hintergrund ein lautes Regenprasseln, aber das wird dich beim Hören nicht weiter stören. Jetzt hoffe ich, dass du an diesem Gespräch genauso viel Freude hast wie ich und sage herzlich willkommen, Heide Nullmeier.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind, ja.
Zum zweiten Mal. Ich freue mich auch. Ja. Geschafft nach einer langwierigen Autofahrt und ein paar Minuten Verzögerung können wir starten. Wir haben ja letztes Mal in dem Gespräch der Humans Are Happy Podcast Folge 20 über Ihre Biografie ausführlich gesprochen und das Thema Traumarbeit. Ja, ich will nicht sagen angerissen, wir haben es auch besprochen, aber es gab so eine schöne Resonanz, dass wir da heute nochmal tiefer reingehen wollen. Und ich habe zum Anfang wieder ein paar Fragen mitgebracht. Ich beginne einen Satz, Sie beenden den Satz und es dreht sich alles heute um das Thema der Stunde. Starten wir mal. Träumen bedeutet für mich.
Genau einer Spur zu folgen, die mir durch die Bilder der Nacht klar gezeigt werden.
Ich träume am liebsten von.
Das ist eine Frage. Es ist wunderschön, wenn man beispielsweise von Blumen träumt, weil die signalisieren würden, wenn sie denn schön aufgeblüht wären, dass ich möglicherweise in einem guten Zustand mich befände. Wenn ich jetzt aber von einer Blume träumen würde, die traurig da rumhängt oder kein Wasser hat, dann müsste ich mir schon genau überlegen, was im Moment in meinem Leben los ist.
Ja, da gehen wir später auch nochmal drauf ein, wie man die Gegenstände, die in einem Traum vorkommt und den Zustand dieser Gegenstände einordnen kann. Aber das klingt schon mal sehr spannend. Machen wir mal weiter. Das möchte ich gerne noch erleben.
Da muss ich etwas länger nachdenken. Was möchte ich gerne noch erleben? Vielleicht eine Vertiefung meiner eigenen, ich sag mal, Kreativität, meines Glaubens an mich selbst und eine noch tiefere Liebe zu meinem Mann und zu meinen Mitmenschen.
Vielen Dank. Letzte Frage. Das bringt mich zum Lachen.
Och, wenn irgendjemand einen Witz macht, hin und wieder bringt mich das zum Lachen. Sonst, Ja, weiß ich auch nicht, was mich so zum Lachen bringt. Fällt mir nichts ein.
Das reicht doch. Wunderbar. Dann lassen Sie uns doch mal ins Thema heute reinstarten. Wir wollen, wie gesagt, über Träume sprechen. Und ich würde gerne ganz grob anfangen und werf einfach mal die Frage in den Raum, was sind Träume?
Also, sie sind Botschaften, die Bilder, die uns in der Nacht geschenkt werden, sind Botschaften, die meiner Meinung nach jetzt in der langen Zeit, in der ich mit Träumen arbeite, dafür da sind, uns unsere Widerstände bewusst zu machen, wenn wir denn verstehen, sie lesen zu können, ja, diese Träume, und um uns dann auf einen Pfad des besseren Lebens zu führen. So würde ich das vielleicht sagen. Ich glaube, ich habe das letztes Mal gesagt, sie sind für unser Wohlbefinden ein wichtiger Indikator.
Ja, das haben Sie gesagt. Ja. Okay, das schließt so ein bisschen auch schon die, oder das liefert die Antwort auf meine nächste Frage, die ich hätte mit. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, warum träumen wir? Und jetzt habe ich gerade verstanden, dass Sie gesagt haben, also was sind Träume? Botschaften? Warum träumen wir? Um uns auf eine Spur zu bringen, um uns auf einen Weg zu bringen. Was für ein Weg?
Also Widerstände, die unser Leben oder unsere Kreativität, unser Sein behindern, ja. Und das tun sie eben in Bildern, die, wie ich sagte, wenn wir sie denn verstehen können, uns Hinweise geben, inwieweit wir uns in die Richtung lebendiger werden zu können, uns besser ausdrücken zu können, ich sage jetzt mal kreativ ausdrücken zu können oder auch glücklicher zu sein, ja.
Mhm. Und wer gibt dabei diese Spur vor? Ist das so eine Art objektives Narrativ, das mir sagt, geh nach links, geh nach rechts, das ist richtig, oder ist es eigentlich etwas, was schon in mir ist, aber eben nur im Traum Ausdruck findet?
Also ich sage jetzt mal, Ortrud Grün, von der ich das ja gelernt habe, ging davon aus, dass diese Traumbilder Botschaften sind, die vom lieben Gott kommen. Ja, ich kann das so eins zu eins vielleicht nicht übernehmen, aber ich denke schon auch, dass irgendeine, ich nenne das mal eine Kraft, eine höhere Kraft, nenne ich es mal so, ja, uns auf einen Weg bringen will, der nur unser Wohlbefinden versteht und möchte, dass wir glücklich werden, ja. Und die Widerstände, die uns in den Weg gelegt werden, die wir ja in der Kindheit in der Regel mitbekommen, wir brauchen sie aber auch, damit wir uns entwickeln können. Also nicht, dass ich jetzt sage, das darf gar nicht sein, sondern Widerstände sind auch dazu da, dass wir lernen, sie aufzulösen und damit es uns immer besser geht.
Okay, Sie haben gerade schon Ortrud Grön angesprochen, eine ganz bekannte Traumtherapeutin, über die Sie auch eine DVD oder einen Film erstellt haben, der auf DVD zu sehen ist. Bekannten Film gibt's in den Shownotes für alle, die sich jetzt gerade fragen, worum es da geht. Darüber hatten wir in unserem ersten Interview auch gesprochen. Und Sie haben gerade gesagt, Ortrud Grün sieht das als so eine Art göttliche Botschaft an. Sie haben sich dem nicht ganz angeschlossen. Mich würde an der Stelle mal interessieren, es gibt ja auch sehr trennscharfe Ansätze dazu, also quasi neurowissenschaftliche Hintergründe. Menschen werden auch in einen Kernspintomographen gelegt, während sie schlafen, und ForscherInnen schauen sich das dann an. Wie ist Ihr Bezug zu dieser, ich sag mal, harten Wissenschaft und Träumen? Wenn Sie sich mit Träumen beschäftigen, spielt so etwas auch eine Rolle, dabei quasi zu schauen, welche Hirnareale sind aktiv? Dabei könnte man ja auch schauen, okay, aus welchem Bereich im Gehirn kommt etwas, kommt eine Botschaft, kann man das wie verorten? Ich bin ganz unwissend, aber frag mich das trotzdem, da gibt's ja auch so harte Fakten zu, um es mal in Mangel eines besseren Wortes auszudrücken. Wie stehen Sie dazu?
Also ich verfolge das hin und wieder und lese darüber, Aber das ist nicht meine Art, die Träume zu verstehen. Es ist wunderbar, wenn die Wissenschaft sich damit auseinandersetzt. Und je mehr man darüber weiß, wer weiß, was dann noch dabei rauskommt, sage ich mal. Aber das ist nicht meine Art, sie zu verstehen. Ich verstehe sie, wie ich das vorhin schon sagte, als etwas, was uns auf eine Spur bringen soll, die unserem Leben gut tut.
Okay, aber dieses Etwas, verstehe ich Sie richtig, kommt in dem Fall aus uns quasi, also aus dem Unterbewussten.
Ja, wie gesagt, es ist so eine, nennen Sie es mal vielleicht so eine Mischform zwischen dem Glauben an eine höhere Kraft und unserem Selbst, ja, so, mit dem wir auf die Welt kommen.
Ja. Ja. Damit kann ich auf jeden Fall viel anfangen, mit dem Ich, mit dem Selbst. Das sind ja auch spannende Konstrukte. Kurzer Einschub darüber habe ich auch mit Professor Dr. Med Arno Deister in der, ich meine, 22. Humans Are Happy Folge gesprochen. Für alle HörerInnen, die das gerade interessiert, da vielleicht mal auch reinhören, könnte in dem Moment spannend sein. Aber wir bleiben jetzt beim Thema Träume. Dieses Höhere, dieses Selbst, wie wir es jetzt mal nennen. Sie haben gerade gesagt, das will uns immer auf eine Spur bringen. Das will uns Gutes in dem Moment. Es will, dass wir uns mit vielleicht Themen beschäftigen, dass wir uns mit ungelösten Widerständen beschäftigen. Also meine Frage soll dahin abzielen, meint dieses Selbst ist immer gut mit uns? Meint dieses Höhere ist immer gut mit uns? Oder kann es auch sein, dass es uns vielleicht auf eine falsche Fährte manchmal locken will? Oder liegt es dann vielleicht eher darin, wie wir Träume interpretieren?
Also ich glaube, dass der Ansatz immer ein guter ist. Das glaube ich wirklich. Also es gibt Träume, die Warnträume sind und die dann vor bestimmten Dingen warnen. Ich habe auch so einen Traum mitgebracht. Aber man muss eben lernen, sie zu verstehen. Das ist ja, und das ist ja dieser wunderbare Ansatz von der Ortrud Grön, diese Gleichnissprache, sozusagen Dinge zu übersetzen im Gleichnis. Also nicht eins zu eins ein Bild zu übersetzen, sondern immer gleichnishaft zu verstehen. Und wenn man diese Form erstmal in sich aufgenommen hat, dann ist das auch leichter nachzuvollziehen, was damit gemeint ist. Also ich glaube, dass es immer darum geht, wir sollen uns verwirklichen, wir sollen zu dem finden, was unsere Kreativität ausmacht, was uns selbst ausmacht. Das ist, glaube ich, da will der Traum uns hinführen, ja.
Okay, dann lassen Sie uns doch mal darauf blicken, wie ein Traum das macht. Sie haben einen Film gedreht über und mit Ortrud Grön und dort sagt sie, ein Traum besteht eigentlich immer aus drei Phasen oder drei Sequenzen oder drei Bildern und teilt es auf in erstens Problem, zweitens Ambivalenz.
Oder Problem, Problem, Verhalten. Also.
Ja. Ja. Mhm. Okay, Problem oder Problemverhalten, Ambivalenz und Lösung. Vielleicht können Sie diese drei Phasen oder Bilder mal kurz erklären. Sie haben ja gerade schon gesagt, Problem, Problemverhalten, Ambivalenz ist, glaube ich, auch nicht, also ist interpretationsfähig. Erklären Sie das doch mal für uns.
Naja, am besten lässt sich das ja irgendwie an einem Traum erklären, würde ich mal sagen, oder?
Na, sehr gerne.
Ja, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier so genau finde, wie ich jetzt einen Traum finde, wo drei Bilder sind. Wobei die Träume nicht immer nur drei Bilder haben. Es gibt Träume, die haben 10 Bilder. Ja.
Was mache ich denn dann?
Ja, was mache ich denn dann? Also manchmal ist es so, und da muss man, aber das ist dann schon wieder höhere Mathematik, sage ich mal. Ja. Dann kann es sein, dass es beim dritten oder vierten Bild aufhört und nochmal neu beginnt, weil alle Träume einer Nacht gehören zusammen und sie beschreiben auch ein Problem. Also das ist schon mal, egal wie immer die Bilder sind, ja. Mhm. Und das ist schon mal wichtig zu verstehen, sage ich mal. Ja. Ja. Also wenn man das mal verstanden hat. Aber jetzt gucke ich mal, ob ich einen Traum finde hier. Ich habe ja einige aufgeschrieben, die sozusagen diese drei Phasen zeigen. Naja, das sind jetzt schon wieder mehr, aber das ist ja auch einer, der schon ziemlich heftig ist hier. Ich sehe mal einen anderen Traum, der ein Warntraum ist, ja.
Okay.
Also, der Traum ist folgendermaßen. Ich saß auf einem Stuhl und paddelte mit ihm auf dem Meer. Ich wurde von hinten von einem Mann ohne Kopf, einem Torso, umklammert. Das wäre die Beschreibung eines ersten Bildes, also ein Problembild, ja?
Ja.
Das zweite, es kamen Strudel, ich kämpfte gegen sie an, kam aus ihnen heraus und gewann das Land. Also ein Widerstand, der gebrochen werden muss. Ja,
das wäre jetzt das zweite Bild oder, ne, die Ambivalenz.
Ja. Soll ich mich jetzt dagegen wehren? Was soll ich machen? Wie soll ich mich verhalten? Ja. Also es kam Strudel, ich kämpfte gegen sie an, kam aus ihnen heraus, gewann das Land. Das wäre, der letzte Satz wäre dann schon eine Art Erkenntnis. Ja.
Ja.
Es leitet dann ja über in das dritte Bild. Also ein Bild, Problemverhalten, Lösung, Lösungsansatz. Das dritte Bild hier lautet, aber am Land erwarteten mich feindliche Krieger und schossen auf mich mit Pfeilen.
Das könnte auch schon wieder das erstnächste Problem sein, oder?
Ja, jetzt ist ja, das ist eine Erkenntnis, ein Erkenntnisbild. Ja, Problem, Problemlösung, Problemambivalenz, entweder Lösungsweg. Jetzt ist es so, in der ersten Traumszene, jetzt muss man das ja gleichnishaft übersetzen. Sie müssen ja wissen, warum dieser Mann einen solchen Traum hatte, weil sonst können Sie den ja gar nicht verstehen.
Ja, lassen Sie uns das gerne
also
durchgehen.
Also dieser Mann, der den Traum hatte, stand vor der Frage, seinen Beruf zu wechseln. Ja?
Okay.
So, jetzt Traumszene 1. Er saß auf dem Stuhl mit dem Torso und so weiter, der ihn von hinten ohne Kopf umklammert.
In einem Boot auf dem Wasser.
Auf dem Wasser, auf dem Meer.
Ja.
Unbewusste Gefühle, jetzt kommt das Wasser noch dazu, das muss man erstmal verstehen, weil das Meer eben sozusagen noch aus dem Unbewussten schöpft. So. Dieser Mann, dem war offenbar nicht klar, ob der Berufswechsel seine Bedürfnisse auch würde befriedigen können. Ja, und auf den Wellen unbewusst drängender Gefühle, das ist das Meer, lässt er sich auf einem Stuhl nieder, ein Zeichen dafür, dass er sich noch auf ungeklärte Vorstellungen einlassen will, setzt sich auf einen Stuhl und dabei merkt er nicht, dass er kopflos handelt, wie der von hinten umklammernde Torso zeigt. Ja, das ist ja, muss man jetzt erstmal verstehen.
Ich versuch's gerade. Sie sehen vielleicht meinen fragenden Blick. Den hört jetzt natürlich niemand. Aber weil ich hatte gerade verstanden, jemand anders umklammert den Menschen. Aber
ja, von einem Mann ohne Kopf.
Aber er war der Mann ohne Kopf.
Ja, das kann man eine Tatkraft, also seine eigene Tatkraft, ja, die er sozusagen. Das wiederum ist auch wieder zu erklären. Deswegen, das ist diese Gleichnisse zu verstehen.
Ja.
Das muss man erstmal verstehen. Das ist nicht einfach.
Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann ist es für mich eine große Unterstützung, wenn du, falls du das hier gerade via Apple Podcast oder via Spotify hörst, eben einmal kurz dein Handy zur Hand nimmst und diesen Podcast mit 5 Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, die für mich allerdings einen großen Effekt haben. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören.
Jetzt die zweite Traumszene ist ja, es kam Strudel, ich kämpfte gegen sie an, kam aus ihnen heraus und gewann das Land. Er paddelt dem neuen Ziel aber blind. Er weiß nicht, was ihn erwartet, ja. Er weiß es ja nicht, ja. Bis er dann ja sagt, ich kam heraus und gewann das Land. Er kam ja an.
Mhm.
Und jetzt ist aber in dem Augenblick Am Land erwartet mich feindliche Krieger, schossen auf mich mit Pfeilen. Das heißt, er hat zwar das Land erreicht, also er hat sich durchgekämpft, warnt ihn aber gleichzeitig, dass er auf diese Weise an einem lebensfeindlichen Ufer landen wird. Das ist jetzt im Traum übersetzt. Der Mann wollte seinen Beruf wechseln. Das heißt, er hatte sich offenbar, diese Traumarbeit hat Ortrud Grün mit einem Mann gemacht, die habe ich nicht selbst gemacht, ja. Hat er offenbar nicht verstanden, dass er noch gar nicht genau durchdacht hatte, was erwartet mich denn dann, wenn ich jetzt in den neuen Beruf gehe. Der hat dann übrigens daraufhin er hat diese Absicht, dorthin zu gehen, wo er wollte, verworfen. Was sich später im Nachhinein als sehr richtig herausgestellt hat. Ja.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über 1,5 Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Dann, aber das ist sehr schwierig zu verstehen. Ne?
Das ist total schwierig zu verstehen. Ja.
Aber das ist ja genau diese Gleichnissprache, ja. Die von der gesprochen wird. Ja.
Okay, aber das ist doch finde ich, eine total gute, also was heißt Einstieg, da sind wir ja schon mittendrin. Ja, ich habe von Ortrud Grün oder aus dem Film mitgenommen, dass Träume meistens oder quasi immer ein Problem des Vortages behandeln.
Das stimmt, ja.
Also bei dem Menschen kann es natürlich auch so gewesen sein, dass er sich am Tag zuvor starke Gedanken, intensive Gedanken gemacht hat über seinen möglichen Jobwechsel. Nur, dass dieser Kontext auch für die Hörenden mitschwingt, dass es bei Träumen meistens, Fragezeichen, um Probleme des oder Themen des letzten Tages geht.
Ja, das stimmt.
Nicht immer. Manchmal
können sie auch zurückliegen. Ja, können auch 2-3 Tage davor liegen. Es gibt aber auch Träume, die sozusagen ausgelöst durch irgendeinen, eine Sache am Vortag plötzlich auf ein Problem hinweisen, was der Mensch schon sehr lange mit sich herumträgt und was dann in einem Traum deutlich wird und zum Ausdruck kommt. Wenn man mit jemandem arbeitet an Träumen, dann muss man immer sehr viel fragen. Also es geht nicht nur darum, also man muss die sachliche Ebene eines Bildes verstehen, die emotionale Ebene und die Assoziationen des jeweiligen Träumenden, der Träumerin, des Träumenden müssen mit dazukommen. Diese 3 Dinge. Und dann erst entwickelt sich durch das Gespräch, mit dem man arbeitet, plötzlich kommen auch Einsichten bei dem anderen auf, die er vorher gar nicht hatte, auf die er nicht gekommen ist. Und plötzlich wird ihm klar oder deutlich, ja, das war ja damals so. Und plötzlich ist eine Kindheitssituation da, an die er vielleicht sehr, sehr lange nicht gedacht hatte. Ja,
ja, das ist möglich. Ja. Ich muss gerade dran denken, ich habe auch einen Traum selber mitgebracht, wo das tatsächlich sein kann. Vielleicht kommen wir nachher noch dazu, das anzuschauen, dann könnte man das nochmal zurückstellen. Ich würde gern den Traum, den Sie gerade erzählt haben, mal als Beispiel dafür nehmen, zu verstehen zu können, wie man die verschiedenen Elemente oder Lebenswelten deuten kann. Denn wir haben ja hier den Traum, der auf dem Wasser spielt. Sie haben gerade schon gesagt, Wasser steht immer für Gedanken.
Wasser oder steht für Gefühle.
Entschuldigung. Ja, Gefühle. Mhm. Das Gegenteil quasi. Oh mein Gott. Steht für Gefühle, ja. Die in dem Moment quasi im Klärungsprozess in der Regel sind. Ortrud Grön beschreibt das als den Kreislauf von Wasser, das quasi verdunstet, in den Himmel steigt, herabregnet, genau, wieder verdunstet, so. Etc. Also und diese Gefühle müssen wir auch wie Wasser immer wieder klären und durchmachen.
Ja.
Und wir haben in diesem Traum 3 Elemente, die beteiligt sind. Es kommt ja im zweiten Bild, ich gewann das Land.
Ja, das wäre die Erde.
Das wäre die Erde, genau. Mhm. Wofür steht die Erde?
Also die Erde steht für unsere schöpferische Kraft. Ja. Und zwar, was passiert denn in der Erde? Was entwickelt sich denn alles in der Erde? Ja? Also wir finden Metall in der Erde, Gold ist in der Erde vergraben, man findet auch Silber, das muss man dann aber wieder reinigen. Die Erde bringt die Pflanzen hervor. Ja. Ja. Also die Erde steht als Gleichnis gesehen für unsere schöpferische Kraft. Ja.
Mhm. Also er gewann quasi das Land, die schöpferische Kraft, kann ja ein Job sein, indem man dann neue Dinge tut in dem Beispiel. Ja. Aber spannenderweise regnet es Pfeile. Und Pfeile haben die Eigenschaft, dass sie geschossen werden, sich durch die Luft bewegen, was uns ja zum dritten Element führt.
Die Luft, ja.
Die Luft.
Die Luft ist, ja gut, so kann man das sehen, wo hier wurde wahrscheinlich nicht so sehr die Luft, obwohl die Pfeile natürlich eine Rolle spielen, klar, weil sie sind ja Geschosse, die sozusagen feindlich sind. Ja.
Ja.
Aber die Luft spielt schon auch eine Rolle. Es ist ja der Sauerstoff, den brauchen wir ja, um zu atmen und um uns sozusagen überhaupt lebensfähig zu halten. Also der Sauerstoff ist eine wichtige, ja.
Ja, und hier kommt aus dem Element, was wir brauchen zum Leben, etwas Aggressives, also giftig jetzt nicht, aber zumindest mal verletzend, Pfeile. Es geht mir an der Stelle auch nicht darum, jetzt den Traum überzuinterpretieren, sondern einfach die Elemente, die drin vorkommen, einmal zu erwähnen. Und obwohl das Ganze unter freiem Himmel scheinbar stattfindet, wird die Sonne nicht erwähnt.
Das ist richtig, ja.
Womit wir beim vierten Element wären.
Also die Sonne steht praktisch für unsere, wie soll ich mal sagen, unser Harmoniebedürfnis. Also die Sonne hat, ja, sie wird immer, die Sonne ist immer dann im Spiel, wenn wir unsere Harmonie suchen oder verlieren, ja, die Sonne. Und ja, jetzt ist sie hier aber nicht genannt.
Das heißt, ist dass Harmonie hier in dieser Szenerie wenig Rolle spielt?
Ja, gar keine.
Gar also keine,
die ist ja gar nicht erwähnt hier drin, nicht? Die ja. Sonne, ja.
Okay. Bedeutet aber, wenn ich jetzt für mich selber versuche, Träume zu interpretieren, dass ich einfach darauf achten kann, welche Elemente kommen dort vor und richtig. Eben diese Elemente gleichnishaft übertrage, quasi Wasser für Gefühle, Erde für Erkenntnis. Ja.
Aber das, wissen Sie, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man damit auch die Menschen, wenn sie das jetzt so sagen, dass sie sich nach diesen Dingen erstmal so richten sollen oder danach hingucken sollen, dass das wirklich etwas schwierig, überhaupt sehr, sehr schwierig ist, ja. Ich versuche jetzt mal hier zu sagen, was Ortrud Grün sagt, ja.
Okay.
Die Sonne besteht fast vollständig aus Wasserstoff und Helium. Vereinfacht ausgedrückt kocht in der Sonne eine Neutronen-Protonen-Suppe, in der sich ständig Protonen, das sind Wasserstoffkerne, unter hohem Druck zu einem Heliumatom verbinden. Dabei wird Energie frei, die die Sonne auf die Erde ausstrahlt. Und wie können wir diesen Prozess gleichnishaft auf unsere geistige Suche nach Licht und Wärme übertragen? Das wäre die Sonne.
Mhm.
Und ja, das ist sehr schwer. Sie sind gleich sehr mit diesen Elementen eingestiegen, aber das ist eben für jemand, der sich überhaupt noch nicht mit Träumen in irgendeiner Weise auseinandergesetzt hat, ist das schon ja höhere Mathematik im weitesten Sinne.
Helfen Sie mir, ich bin vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Womit sollte man einsteigen?
Naja, also erstmal ist es wichtig, dass wenn jemand anfangen möchte, mit seinen Träumen zu arbeiten, dass er dann erst einmal aufschreibt, was, das haben Sie ja kurz auch angedeutet, was war am Vortag los, was hat mich bewegt und es ist ja so, ja, die meisten Leute stehen nicht auf oder sie haben, vielleicht kann man ja auch mit den heutigen Mitteln, die man hat, sich ein Tonband ans Bett legen und drauf sprechen und am nächsten Morgen das dann übertragen, wenn man es nicht in der Nacht noch aufschreiben will. Und dann sich die Bilder erstmal anzugucken und zu versuchen zu überlegen, was könnte sich jetzt sozusagen beziehen auf den Tag davor. Und da geht's ja dann wieder los mit der Gleichnissprache. Also, welche Personen kommen vor, welche Elemente, das haben Sie jetzt gerade ausführlich angesprochen, welche Fahrzeuge vielleicht, bin ich in einem Auto gefahren oder nicht, ja, an was erinnert mich das Auto, welche Farbe hatte das Auto, habe ich irgendeine Assoziation dazu, die mich an etwas erinnert, ja, also all diese Dinge. Und wenn man das kontinuierlich macht, sage ich mal, seine Träume wirklich regelmäßig aufzuschreiben, dann kann es sein, dass man auch ohne therapeutische Hilfe oder jemanden zu fragen, dahinter kommt, aha, das ist jetzt immer wieder, das ist ähnlich oder das könnte sich da oder da drauf beziehen, ja.
Mhm. Okay, das heißt, ja. Zum einen den Blick dafür zu schärfen, was kommen überhaupt vor für Elemente, ich meine jetzt nicht Wasser und Luft, sondern was für Dinge.
Welche Bilder,
also genau.
Wie gesagt. Ne?
Was also, für ein Bild ist da und wie kann sich das auf...
Sollte ich Ihnen mal meinen Lieblingstraum, also es ist nicht meiner, sondern ein Traum einer Frau. Meiner ist ein bisschen einfacher, den ich geträumt habe. Aber der ist, ich finde ja, jeder Traum ist interessant. Jeder Traum ist auch wichtig. Das muss man auch sehen, weil es ist nicht so, dass die Träume nur kommen, um uns zu vergnügen oder so, sondern jeder Traum hat wirklich eine Bedeutung für unser Leben. Ja. Jetzt will ich aber meinen Lieblingstraum eben trotzdem nicht meinen, sondern einen. Das ist von einer Frau geträumt. Ich war ja mit der Ortrud Grün sehr oft auf Thasos, das ist eine griechische Insel, und habe dort mit ihr Traum oder sie mit mir und ich mit ihr Traumarbeit gemacht, ja. Und diese Träumerin hat das auch auf Thasos geträumt, ja. Diese Frau war außerehelich geboren und sie hatte lebenslang darunter gelitten, unerwünscht zu sein. Man muss immer den Kontext auch verstehen, ne. Und die hat dieses Gefühl erst langsam auflösen können, nachdem sie eine Therapie abgeschlossen hatte, bei der ihr Selbstwertgefühl gestärkt worden war. Und nun kam sie mit diesem etwas gestärkten Selbstwertgefühl in unsere Gruppe. Und da hat sie folgenden Traum vorgestellt. In einer kleinen Kapelle findet eine Trauung statt. Die ganze Hochzeitsgesellschaft ist in der Kirche. Die Tür ist geschlossen. Vor der Tür liegt ein großer Hund. Er sieht aus wie ein Bernhardiner und hat ein krauses, rosafarbenes Fell. Dieser Hund ist der Bräutigam. Ich rede mit ihm und kraule ihn zärtlich. Dabei spüre ich viel Liebe. Jetzt muss man fragen, wenn man jetzt angehen würde, erstmal kleine Kapelle. Was sagt mir die Kapelle? Was bedeutet eine Trauung? Ich will mich mit jemandem verbinden, ja? Die Hochzeitsgesellschaft sind die vielen Anteile, die möglicherweise mit mir etwas zu tun haben oder auch nicht, ja? Gute wie böse, ja? So. Die Tür ist geschlossen. Das ist ja schon mal eine Barriere, ein Widerstand. Jetzt liegt vor dieser Tür, ein Hund, und zwar ein Bernhardiner. Jetzt wissen Sie sicher, was ein Bernhardiner ist. Die retten Menschen aus Eis und Schnee, ja, in den Bergen. Und dieser Bernhardiner hat ein krauses, rosafarbenes Feld und er ist der Bräutigam. Mit was will sich diese Frau verbinden, die jetzt gerade dabei ist, neues Selbstwertgefühl zu entwickeln? Ein Hund steht im Traum, also Tiere haben wir ja noch nicht gehabt, stehen für für unsere Emotionen. Und ein Hund, abgeleitet natürlich vom Wolf und dem Rudel, nur ein Leitwolf und so weiter, steht ein Hund für die Liebe und Treue zu uns selbst. Jetzt will diese Frau sich mit diesem Hund, der aus Eis und Schnee Menschen gerettet hat, verbinden, dass so wie sie selber sich aus Eis und Schnee und ihrer Unerwünschtheit sozusagen dabei war, zu retten. Aber die Tür ist noch geschlossen. Sie, also die Tür, dass es wirklich so weit kommt, dass sie sich mit dieser Liebe und Treue zu sich selbst verbinden kann, die ist im Moment noch zu. Aber die Trauung steht ja schon vor der Tür. Sie will sich damit verbinden. Und jetzt, sie redet mit diesem Hund, krault ihn dabei und spürt dabei viel Liebe. Das heißt, da will sie hinkommen.
Das heißt, der Traum würde ihr sagen, du bist auf dem Weg gerade und geh den Weg weiter.
Geh den Weg weiter. Deine Tür ist im Moment noch zu, aber du bist schon, der ist ja schon da. Der wartet auf dich, dass du die Tür öffnest. Ja? Das ist mein Lieblingstraum. Ich finde den unglaublich.
Der ist spannend. Was heißt, dass der rosa ist? Rosa ist eine ungewöhnliche Farbe für Hunde.
Ja, natürlich. Normalerweise ist er ja auch nicht rosa, sondern das hat natürlich mit der Farbe Rot und Weiß zu tun. Rot ist die Farbe für Lebendigkeit, das Leben schlechthin sozusagen, abgeleitet vom Blut. Und rosa-rot heißt, noch ist es nicht ganz rot, ja. Also noch ist es ein Anfang von etwas, ja. Lebendigkeit, also sozusagen selber wieder in die Lebendigkeit der Selbstliebe zu kommen oder überhaupt zu kommen, weil sie hat ja ihr Leben lang sich unerwünscht gefühlt. Also das, ich finde, ich liebe diesen Traum, ja. Ich finde den unglaublich und es ist immer toll, wenn Menschen uns dann diese Träume zur Verfügung stellen. Ne? Ich habe einige Leute, ich bin ja gerade dabei, jetzt auch ein Buch über Träume zu schreiben und habe einige Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und mit Ortrud Kohlen zusammen oder auch alleine, ihre Träume uns zu schicken oder mir zu schicken, wie welche Träume sozusagen so Initialträume für sie waren. Ne? Und das sind auch ganz ja wunderbare Antworten, die ich da zum Teil kriege. Ja.
Das glaube ich. Das ist spannend. Ja. Ich sagen Sie mir Bescheid, wenn das Buch draußen ist.
Ja, ja, das dauert noch ein bisschen.
Okay, Sie haben ja auch gerade erst Ihr letztes veröffentlicht. Aber
ja, ja. Klar.
Okay, wir haben gerade über die Farbe gesprochen, aber Sie haben gerade auch nochmal gesagt, der Hund hat krauses, ich glaube, Sie haben gesagt kurzes Fell, also krauses, so kraus und kurz geht.
Krauses Fell, glaube ich.
Ja, was hat das Fell. Hat das auch eine Bedeutung? Ich erinnere mich deswegen, da ich in
krauses dem, rosafarbenes Fell, ja.
Haare haben kam in ihrem Film raus, haben ja auch immer eine besondere Bedeutung, weil sie eben quasi auf dem Kopf sitzen, also quasi nah am Gehirn sind, nah an den Gedanken sind.
Beides. Gefühle um Gedanken, ja.
Genau. Jetzt ist es aber natürlich nicht so, dass es hier sich um Kopfhaar von Menschen handelt, sondern um das Fell von einem Hund. Aber trotzdem hatte es ja irgendeine Bedeutung, sonst würde da nicht stehen, dass dass das Fell kraus war. Was für eine Bedeutung würde kraus haben?
Also, was ist denn für Sie kraus?
Weiß nicht, so kurz und engmaschig gelockt. Keine Ahnung.
Ja, irgendwas Sympathisches, ne? Ich das sehen.
Nicht verkommen, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie fettig, nicht dreckig, nicht verlaust, sondern gepflegt, könnte man sagen.
Gepflegt, ja.
Okay. Was aber ja auch einhergeht mit dem.
Ja, weil Sie gerade sagen, der Ortrud-Traum, den kennen Sie doch sicher auch, oder?
Weiß ich nicht.
Den Ortrud-Traum mit den Pferden?
Helfen Sie mir auf die Sprünge.
Ortrud Kohlen hatte einen überhaupt. Also wie
ach so, der mit den, das ist auch, da, ja, können wir auch gerne drauf eingehen.
Ja, weil jetzt ich hätte mich hier so gut vorbereitet, nun finde ich den aber nicht mehr hier. Dass sie träumte nämlich von ihrem eigenen Pferd, der Lava sozusagen. Mhm. Und die war nämlich verlaust, ja, diese Lava. Also ihr Pferd war verlaust. Und da hat ihr damals der Graf Dürkheim, das ist ein Philosoph gewesen. Jetzt, ich habe den Traum jetzt gefunden. Und zwar hat die Ortrud Grün in einer Situation geträumt, als es ihr nicht gut ging, hat sie sich therapeutische Hilfe gesucht bei Graf Dürkheim. Das war ein Philosoph und ein Religionsphilosoph, würde ich mal sagen, und Therapeut. Und zu dem ist sie hingegangen. Und der hat, also ich will erst mal den Traum sagen, damit man den versteht. Ortrud Grün träumte, ich betrete meinen Pferdestall und erschrecke. Die Pferde sehen müde und mager aus. Sie wirken krank. Voll Entsetzen blicke ich nach meinem eigenen Pferd, der Stute Lava, in der Hoffnung, es gehe ihr anders. Doch auch sie ist abgemagert, lässt den Kopf hängen und ist völlig verlaust. Voller Verzweiflung verlasse ich den Stall. Als ich mich noch einmal umsehe, brennt der Stall lichterloh. Jetzt hat ihr, das war der Ausgangspunkt für Ortrud Grün überhaupt, diese Traumarbeit zu beginnen und sich für ihre Träume zu interessieren und hat dann angefangen zu forschen. Ja, was bedeutet es denn? Weil dieser Therapeut ihr gesagt hat, Es hat mit ihr selbst zu tun, dass ihre Lava, also ihr eigenes Pferd, sozusagen verlaust im Stall stand. Und da kommen wir wieder auf die Gleichnissprache zu sprechen. Tiere für emotionale Verhaltensweisen. Mhm. Und diese Pferde, die sie geträumt hat, die sind alle müde und stehen also im Stall. Und ihr eigenes Pferd war verlaust. Das heißt, ihre eigene innere Gefühlswelt war, als sie zu diesem Therapeuten gekommen ist, genau so. Das hat sie verstanden. Und dann hat sie den Stall verlassen. Als sie sich nochmal umgedreht hat, sind sozusagen alle vitalen Kräfte, nämlich die Pferde, die in dem Stall standen, die sind alle lichterloh mit verbrannt. Ja? Mhm. Und dann hat sie angefangen, sich zu überlegen, was muss ich denn ändern, damit sich meine Gefühlsqualität verbessert. Und dann hat sie ein Jahr später im Traum ein Fohlen geboren. Ja.
Ja.
Was wieder heißt, neue, junge, vitale Kräfte waren sozusagen in ihr lebendig ja. geworden. Und das ist auch ein, das war der Ausgangspunkt dieser Traumarbeit. Ja. Und da hat sie ja jahrelang dran geforscht und gesessen und ist dann eben so auf diese Weise auf ihre Form gekommen, dass die Natur und alles, was in der Natur kreucht und fleucht, mit uns selbst zu tun hat. Also die Natur als Spiegel unserer Seele zu verstehen. Nun kommen natürlich noch andere Dinge auch dazu. Häuser, ein Haus, was ich baue oder nicht baue, ein Fahrzeug, was ich fahre, ein Schiff, was ich bewege, hat dann jeweils immer wieder entsprechende Bedeutungen, ja, ja. Fahrzeuge.
Das ja. haben Sie letztes Mal gesagt, ein Fahrzeug steht für Selbststeuerung.
So ist es, genau.
Und ein Haus meine ich für...
Mein inneres Lebenshaus.
Wenn jetzt also ja. Der Stall, ja. in dem die Pferde waren, war quasi ihr Lebenshaus, das ihre Emotionen beinhaltet.
So ist es.
Und die Emotionen sind verlaust ja. und das Haus brennt.
Und vor allen Dingen ihr eigenes Pferd, Lava, stand ja. auch müde und da abgemagert ja. darum. Das heißt, es war ihr eigenes inneres
Befinden. Das ist dann auch ein Warntraum in dem Moment.
Ja, das ja. war für sie auch so.
Ja.
Das war für sie, ja. Und das war ihr Auslöser. Ich finde das ja unglaublich.
Ja, ja absolut.
Ja. Aber sie musste natürlich erstmal eine zeitintensive Erfahrung machen und mhm. auch Veränderungen vornehmen in ihrem Leben. Weil sonst, sie können eine Erkenntnis haben, aber sie müssen sie dann auch umsetzen. Es nützt nichts, wenn sie erkennen, ja, so ist das, sondern jetzt müssen sie auch in die Tat gehen. Also ja. erkennen und tun gehören immer zusammen, ja. Und das, ja.
Da sind wir bei zwei spannenden Punkten, Tatkraft und Erkenntniskraft ja. im Traum. Wie kann ich das denn verstehen?
Naja, also... Sie erkennen eine Situation,
ja.
also Ortrud Grün, bleiben wir mal bei dem Beispiel, hat erkannt, sie muss etwas an ihrem Gefühlsleben und ihrer Situation verändern.
Ja.
Und dann hat ja ihr dieses Fohlen ein Jahr später, immerhin hat es ein Jahr gedauert, bis sie hat immer schrittweise ihre Situation versucht zu verbessern.
Mhm.
Ja. Und das ist sie hat erkannt, meine Gefühlskräfte sind verlaust im übertragenen Sinne. Und jetzt muss ich aber in die Tat gehen. Ich muss anfangen, etwas zu verändern. Die Erkenntnis, nach der Erkenntnis kommt das Tun.
Ja, ja. Also so der Traum möchte mich auf etwas hinweisen.
Ja.
Und falls ich beispielsweise nicht in die Tat dann gehe, könnte es sein, dass der Traum immer wiederkehrt. Das kennen bestimmt ja. viele Menschen, dass sie einen Traum mehrfach auch träumen oder genau. dass er vielleicht sogar noch schlimmer wird, dass man vielleicht sogar einen noch intensiveren Warntraum träumt, dass vielleicht das Pferd ja noch in einem noch schlechteren Zustand beispielsweise
stirbt.
Und sie
stirbt.
Ja, zum Beispiel.
Ja, ja.
Okay, das heißt, die Träume ja. sagen uns was und mhm. klar, natürlich im besten Fall folgen ja. wir dem auch.
Ja, neulich hat mir eine Freundin einen Traum erzählt, weil sie gerade sagen, wiederkehrende Träume. Ich kann den jetzt nur anreißen, mhm. weil sie gesagt hat, und zwar hat sie immer geträumt, dass ihr, das ist ein Albtraum, ja, dass, und Albträume gibt es ja eine ganze Menge,
ja,
dass immer jemand sie wirkt und ihre sozusagen, ja, sie quasi wirkt. Sie kann immer aus diesem Albtraum noch wieder aufwachen und ist aber jedes Mal, also vollkommen ist der Tag sozusagen gelaufen. Und ja, bei näherem Befragen, ja, ist auch auf Thasos geträumt und meine Freundin hat es mir jetzt nochmal bestätigt, haben wir herausgefunden, dass, aber da muss man lange fragen, ja, was könnte denn die Bedrohung sein, wovor hat sie Angst und so weiter. Und dann kam nach längerem Befragen heraus, dass sie Angst hatte, sozusagen in die Depression ihrer Mutter zu rutschen. Und das hat ihr die Luft genommen, ja,
okay,
weil sie die Situation der Mutter so schlimm erlebt hat. Und nachdem sie, und das hat sie mir gerade neulich eben erzählt, als wir nochmal darüber sprachen, sagte sie, das wurde immer weniger. Also sozusagen der Traum, nachdem der bearbeitet worden ist mit uns, hat sie den noch 2-3 Mal gehabt und dann nicht mehr. Der ist nicht wiedergekommen.
Okay.
Und das ist natürlich...
Das ist dann toll.
Ja.
Ich habe gerade einen Gedanken, das ist lange her. Ich hatte früher mal, wenn ich geträumt habe, und das waren irgendwie unangenehme Träume, aber mir war klar, ich träume, aber... Ich konnte nicht aufwachen irgendwie. Ich wusste, wenn ich jetzt meinen Körper bewege, dann wache ich auf, aber ich war nicht fähig, den anzusteuern. Sicher mehrere Jahre her, aber das hatte ich bestimmt ein paar Mal und ich erinnere mich, dass es total unangenehm war. Fällt Ihnen dazu spontan was ein oder müsste man da jetzt wieder sehr viel fragen, sodass es eigentlich zu lang dauert für die Situation? Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch Menschen, die jetzt gerade zuhören, so kennen. Und deswegen dachte ich werfe das mal in den Raum.
Ja klar, nicht aufwachen zu wollen sozusagen.
Ich wollte aufwachen, aber ich konnte nicht.
Also, Sie wollten aufwachen.
Ich wusste, ich träume, ich fand es unangenehm und ich wollte da raus, aber ich konnte irgendwie nicht.
Ja, naja. Was würde Ihnen das denn selber sagen jetzt, nachdem wir...
Ja gut, dass ich Ohnmacht...
Genau.
Ja.
Ohnmacht.
Verstehe.
Ja. Also aus der Situation konnten sie nicht raus.
Ja.
Das heißt es eigentlich. Sie haben es selber gesagt.
Okay. Ja, witzig.
Ja.
Man kommt, wenn man drüber nachdenkt, oft auf die Dinge selber. Ich würde gerne nochmal weitergehen. Wir haben ja gerade schon über Tiere gesprochen, über Farben, die man anschauen muss. Was in dem Film noch für mich nicht so rauskam, aber was mich total interessiert, sind geometrische Formen. Haben die beispielsweise eine Bedeutung oder fällt Ihnen dazu was ein? Also wenn man irgendwie, weiß ich nicht, von entweder zweidimensional von Kreisen, Dreiecken oder dreidimensional von Kugeln und Kubussen und Tetraedern und sonst was träumt.
Hat alles eine Bedeutung, aber ich kann sie Ihnen auch nicht im Einzelnen sagen. Aber ein Dreieck, ja, so Dreieck,
ja,
hat eine Spitze und so viele Seiten. Dann muss man das wieder angucken. Ist es ein Quadrat? Kann man von der 4 vielleicht ausgehen? Weil da 4 Enden sind, dann hat das wieder mit den Zahlen was zu tun und so. Doch, das hat alles eine Bedeutung, aber im Einzelnen kann ich es Ihnen nicht sagen, muss ich selber immer nachgucken.
Und man muss wahrscheinlich auch immer schauen, worum könnte es jetzt im eigenen Leben gerade gehen.
Natürlich.
Also wo Sie das Beispiel Dreieck sagen, ein Dreieck kann ja beispielsweise gleichschenklich sein, es kann aber auch ein sehr spitzes Dreieck sein, was dann ein Übergewicht hätte so in eine Seite.
Genau.
Ne? Und das könnte dann ja auch, okay, verstehe.
Ja. Auch da muss man genau hingucken.
Mhm.
Also was wichtig ist, dass man wirklich jedes Bild anguckt und auch ernst nimmt. Ja, also jedes Bild.
Ja.
Und nicht so drüber weghuscht. Ja? Am Anfang macht man das sicher, wenn man anfängt, ja, mit der Traumarbeit so. Ja.
Ja.
Dann guckt man vielleicht nur auf die großen Blöcke, die da oder die, ach, da ist eine Person, was ist mit der Person oder so. Und dann aber geht man immer kleiner in die Feinarbeit rein. Ne?
Ja.
So. Aber ja, Traumarbeit ist eine spannende Sache.
Ich find's auch sehr, sehr spannend.
Ja.
Und wo wir gerade bei geometrischen Formen waren, die können natürlich im zweidimensionalen Raum haben die einfach nur erstmal eine zweidimensionale Form. Sobald es dreidimensional ist, können die ja im Raum links, rechts, oben, unten stehen. Ich meine, verstanden zu haben, dass Sie haben das ja in unserem letzten Gespräch schon mal gesagt, nach oben, alles, was im Traum Richtung nach oben geht, deutet immer Richtung Bewusstsein. Mhm. Und alles, was nach unten geht, deutet immer Richtung Unterbewusstsein. Und Keller bedeutet in der Regel Dinge Kindheit. Aus der Kindheit.
Mhm. Oder aber normal Parterre ist gegen Alltag.
Okay.
So, ja.
Okay.
Ja.
Und so kann ich, wenn jetzt irgendwas beispielsweise weiter hinten ist in der Entfernung, müsste man eben schauen, okay, ist es vielleicht irgendwie für mich gerade nicht erreichbar oder vielleicht verschwindet es aus der Sicht.
Weit weg,
Müsste man dann schauen. Sie haben gerade einen Punkt gesagt, wenn man anfängt, Träume zu deuten, zu interpretieren und wenn man Menschen sieht, dann fragt man sich vielleicht, okay, was war jetzt mit diesem Menschen? Wenn ich beispielsweise von einem konkreten Menschen träume, mit dem ich vielleicht irgendwann früher mal zu tun gehabt habe, aber nie wirklich intensiv. Das war irgendwie ein Mensch, keine Ahnung, vielleicht irgendwie eine Mitschülerin oder so. Mhm. Und der kommt aber in meinem Traum vor. Kann es sein, dass es dann eher darum geht, quasi, wofür stand vielleicht dieser Mensch? Vielleicht war das ein Mitschüler, eine Mitschülerin, die vielleicht besonders cool war oder vielleicht auch besonders immer zu spät oder keine Ahnung, irgendwelche Eigenschaften hat, die man damit verbindet oder vielleicht mich an die Zeit erinnern soll, wann dieser Mensch in meinem Leben war. Wie alt war ich denn da? Was war da denn bei mir los?
Ja, sehen Sie, Sie haben das schon sehr gut verstanden. Genau so muss man fragen, ja.
Ich versuche es.
Ganz genau so, ja.
Ich versuche es zu verstehen.
Also was war dann, als ich 15 war oder 16, was war in der Zeit bei mir los?
Ja.
Und was hat dieser Mensch mir gespiegelt? Oder woran erinnere ich mich? Und wenn man sich eben nicht daran erinnert, was mit dem jetzt speziell zu tun hat, dann hat es mit der eigenen 15- oder 16-Jährigkeit zu tun, ne?
Mhm.
Ja.
Ja. Und wenn man beispielsweise von Menschen träumt, die man nicht mag, dann geht es eigentlich nicht darum, dass man auf irgendwen anders sauer ist, sondern dass der Traum einen an irgendetwas erinnern möchte, was man bei sich selber nicht so richtig
genau
mag.
Genau so ist es, ja. Ja, Sie haben sich wirklich sehr gut vorbereitet. Das ist toll, ja.
Also ich kann an der Stelle Werbung machen für die DVD oder für den Film, den Sie ja mit und über Ortrud Grün gemacht haben. Das ist eine Doppel-DVD und die haben Sie mir nach unserem letzten Gespräch mitgegeben, netterweise. Und das hat nicht lange gedauert von der Zeit, sich das anzuschauen, hat mich aber sehr gut auf dieses Gespräch vorbereitet und im Thema Traumarbeit weitergebracht. Also ich werd Ihre Internetseite oder wo es diesen Film gibt, da entsprechend in den Shownotes verlinken, falls das Menschen interessiert. Da kann man auf jeden Fall in meiner Erfahrung schnell Knowledge aufbauen, Erfahrung, wie auch immer.
Ja, ich denke schon, dass das hat auch vielen Menschen was gebracht, diese DVD. Ja. Das haben wir immer gehört, ja.
Ich würde noch mal ein anderes Thema gerne ansprechen. Ja. Luzides Träumen. Wenn man wach träumt. Vielleicht erklären Sie ganz kurz für Hörende, was das bedeutet. Was ist Ihrer Meinung nach, also wie kann man das verstehen? Wie ist es wichtig in diesem Kontext?
Also das wird ja gesagt, dass man seine Träume in irgendeiner Weise beeinflussen kann. Darum geht es ja in diesen sogenannten luziden Träumen, Klarträumen nennt man sie auch. Ich denke, dass das nicht unmöglich ist, ja, dass man auch, wenn ich jetzt genau weiß, ich habe ein bestimmtes Problem, ja, und ich stelle mich gedanklich auf dieses Problem ein. Und ich möchte in irgendeiner Weise auch dahinter kommen, sage ich mal, wie kann ich vielleicht damit zurechtkommen. Dann kann ich mich tagsüber damit beschäftigen, gedanklich, und kann mir auch wünschen, dass mir vielleicht im Traum eine Lösung oder ein Lösungsansatz präsentiert wird, ja. Also ich lese es auch immer über dieses luzide Träumen. Ich kann mir aber denken, dass es funktionieren kann, ja, weil ich habe selber mal einen ähnlichen Traum gehabt, ohne dass ich wusste, dass man das so nennt, ja. Mhm. Ich habe mich, das ist lange her, mit einem Film mal mit einer Interviewsituation beschäftigt und bin nicht dahinter gekommen, wie ich das hätte machen sollen. Und das ist mir dadurch, dass ich das so intensiv immer und immer wieder durchdacht hatte, hat mir im Traum ist mir dann eine Lösung wirklich eingefallen. Also insofern, da ich es mal selber erlebt habe, kann es durchaus sein, dass das, ja, ich will das nicht, lehne es nicht ab. Gibt ja auch Schulen, die damit arbeiten, ja.
Ja.
Klar.
Apropos Schulen, die damit arbeiten, gibt es eigentlich verschiedene Schulen, Träume zu interpretieren? Wir reden hier immer über Gleichnissprache. Gibt es vielleicht sogar eine ganz andere Traumarbeitsschule?
Naja, es ist dieser Professor Schredl da vom Mannheimer Institut.
Ja.
Der guckt sich einfach nur die Bilder an, ohne das jetzt gleichnishaft zu übersetzen. Mhm. Der hat auch eine Methode. Also es ist so, durch viel Fragen kommen natürlich auch die Psychoanalytiker arbeiten ja auch mit Träumen. Aber sie gehen mehr oder weniger von der eigenen Assoziation des Träumenden aus, ja, oder der Träumenden. Und kommen dann auch auf Lösungen. Das dauert nur wesentlich länger.
Mhm.
Also meine Erfahrung ist, dass diese Art der Traumarbeit, die Ortrud Grün gefunden hat, dass man durch diese verschiedenen Facetten im Gleichnis sehr viel schneller auf eine Lösung kommt, ja.
Mhm.
Aber ich möchte nochmal betonen, erstens mal ist es nicht ganz so leicht, dahin zu kommen, es zu verstehen. Wenn man es aber verstehen will und sich wirklich die Mühe macht, die Träume aufzuschreiben oder aufzusprechen und dann hinterher nochmal anzugucken, dann wird man einen roten Faden entdecken. Mhm. Nach und nach, ja.
Ja.
Und dann kommt es aber eben darauf an, und das will ich eben auch nochmal sagen, erkennen reicht nicht. Umsetzen, nötig.
Ja.
Und es geht immer um den Widerstand aufzulösen, um uns zu einem besseren und glücklicheren Leben zu verhelfen. Das ist ja unsere Aufgabe im Leben. Wir sollen schöpferisch sein, wir sollen uns selbst verwirklichen, wir sollen unsere, ja, sozusagen so sein, wie wir gerne sein möchten. Und nicht jetzt uns abhängig machen von der Meinung anderer.
Mhm.
Es hat ja auch was mit meiner gestalttherapeutischen Ausbildung zu tun, wo es darum geht, sozusagen mein Selbst zu entwickeln und meine Würde zu leben und so weiter und so weiter. Also, und jeder sollte frei sein in dem, was er tun möchte für sich.
Mhm.
Und die Widerstände, die wir meistens in der Kindheit bekommen, durch die Eltern, die uns nicht das werden lassen wollen, wie wir als Kind vielleicht schon uns hinentwickeln wollen, die vielleicht uns Blöcke oder auch Lehrer, die uns in irgendeiner Weise bremsen, abbremsen. Aber die Widerstände müssen aufgelöst werden im Laufe des Lebens, damit ich zu der oder dem werde, die ich wirklich bin. Und meine Liebe zu mir selbst entwickle.
Ja. Okay. Ich würde an der Stelle gerne mal einen Traum, den ich letztens geträumt habe, mit Ihnen teilen. Ich habe selber versucht, den zu interpretieren.
Mhm.
Und mich würde einfach an der Stelle interessieren, was Ihr Gedanke dazu ist. Wir können das ja mal versuchen.
Wir versuchen das mal, ja.
Okay. Also das erste Traumbild ist, dass ich in Bremen, wo ich aktuell wohne und wo ich auch aufgewachsen bin und zur Schule ging, an der Domsheide, das ist in der Stadtmitte und da war auch meine Schule, da war ich mit zwei Freunden von mir in einem Kiosk und wir wollten eigentlich Bier kaufen, also jetzt nicht irgendwie um eine Party, so einfach irgendwie ein Sixpack Bier irgendwo hinsetzen. Ich habe dann aber, die beiden Jungs haben Bier gekauft, ich habe mich für Kinderschokolade, so ein Riegel Kinderschokolade entschieden. Und dann sind wir an der Domsheide Richtung Weser, also Richtung Fluss da gegangen. Und dann haben wir einen Schnitt. Und dann war ich in einer Wohnung. Ich kannte die Wohnung nicht von der Umgebung, aber im Traum wusste ich, das ist mein Zuhause oder meine Wohnung. Mhm. Und ich hatte einen Trainingspartner da und ich habe irgendwie geboxt. Ich habe irgendwie mit einem Trainingspartner geboxt in Pratzen. Und
nochmal in?
In Pratzen. Also wenn, in, ne, so, ja, wenn jemand okay, so große Handschuhe trägt, ja, in die man reinboxt. Ja. Und ich wusste, dass ich mir irgendwie alten Ballast quasi von der Seele boxe. So, das irgendwie war diese Erkenntnis auch da. Plötzlich klingelt es an der Tür. Ja. Und ich schaue erst durch den Türspion. Ja. Und frag, wer ist da? Und sehe, das ist ein Mann. Ich habe, glaube ich, das noch nicht genau verstanden. Macht die Tür auch auf und hatte aber noch diese Kette, die es an manchen Türen gibt. Mhm. Quasi, dass man die Tür öffnen kann, aber durch die Kette kann man sie nur so 10 Zentimeter öffnen. Erst auf, später mache ich die Tür ganz auf. Mhm. Und hab noch die Boxhandschuhe an, aber quasi die Deckung unten. Und dann steht da mein alter Englischlehrer aus der so 5., 6. Klasse. Der war für mich, also der war aber in dem Moment nicht mein Lehrer, sondern, also der hatte die Gestalt meines Lehrers, aber das war nicht mein Lehrer. Und der hatte irgendwie gesagt, hallo, ich hatte letztens ein sehr positives Gespräch über dich, ich würde jetzt gerne dazukommen. Das war der Traum quasi. Und dann war, dann hatte ich darüber nachgedacht, ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen und meine Interpretation zuerst war, dass ich, dass dieser alte Lehrer, der mein Lehrer war im Alter, wo ich so 11, 12 Jahre alt war, das war kurz nachdem sich meine Eltern getrennt hatten, also kann auch irgendwie eine Bedeutung haben. Und ich hatte mit meinem Bruder letztens öfter gesprochen über, wir Menschen haben alle verschiedene Anteile. Wir haben einen Anteil, der will gerne anerkannt werden. Wir haben einen Anteil, der will gerne gefallen. Wir haben einen Anteil, der will gerne irgendwie kreativ sein. Wir haben einen Anteil, der ist vielleicht manchmal eifersüchtig und so weiter. Verschiedene Anteile ist auch nicht für jeden Menschen trennscharf. Und das war, glaube ich, ein Anteil von mir, den ich irgendwie lange Zeit nicht zulassen wollte oder konnte oder so, der jetzt irgendwie wiederkommt. Das war meine Interpretation. Mein Bruder sagte dann noch, auch interessant, Bier und Schokolade sind beides Genussmittel.
Stimmt.
Und Bier ist eigentlich ein Erwachsenengenussmittel, Schokolade eigentlich ein Kindergenussmittel. Mhm. Ne? Was auch irgendwie mit dem so Lehrer aus der 5., 6. Klasse wieder einhergeht.
Ja.
Mir ist es in Erinnerung geblieben und weil in Vorbereitung natürlich auf diese Podcast-Folge habe ich mich ja in der letzten Zeit ein bisschen mehr mit Träumen beschäftigt und deswegen ja, ist mir dieser Traum in Erinnerung geblieben und ich habe versucht, den so zu deuten in der oder zu bearbeiten. Was fällt Ihnen dazu ein?
Naja, Sie haben ja schon sehr viel dazu gesagt, nicht? Also in Bremen aufgewachsen und dann Domsheide zur Schule gegangen mit 2 Freunden. Das heißt aber, da sind noch ambivalente Anteile mit drin, weil die Zahl 2 sozusagen hat etwas mit Ambivalenz zu tun, ja. Mit denen sind sie unterwegs und die wollen Bier kaufen. Das ist ja ein Mittel, mit dem man sich auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, wenn man zu viel davon trinkt, ist man nicht mehr ganz klar im Kopf. Ja. So. Und sie wollen diese Kinderschokolade kaufen. Was natürlich etwas bedeutet, Kinderschokolade. Und ich führe etwas, was sozusagen, ich will mich möglicherweise nicht, also ich bin noch in der Ambivalenz zwischen mir etwas vorzumachen, sage ich jetzt mal so, und mir etwas Gutes zu tun, ja?
Okay.
Kinderschokolade, so. Und jetzt aber eine Wohnung, die Sie noch nicht kennen.
Ja.
Ja, die eigene innere Wohnung, wo Sie sich, und jetzt haben wir aber auch über den Vortag noch nicht gesprochen. Was war denn am Vortag los?
Weiß ich nicht mehr.
Ja, schlecht. Schade. Aber im Grunde, okay, Sie wollten sich vielleicht im Kontext dieses dieser Problematik zwischen sich was vormachen und sich was Gutes tun, Ambivalenz, ja. Beides, ja, sind sie in einer Wohnung, die sie noch nicht kennen, sie wollen sich aber sozusagen irgendeinen Ballast, wie sie sagten, von der Seele
boxen
in dem Fall, loswerden, ja. Sozusagen. Also sie wollen vielleicht diese Ambivalenz bearbeiten, das kann ja sein, ja, zwischen ja, mir was vorzumachen und mir was Gutes zu tun. Diese zwei Pole sehe ich da. Und jetzt kommt dieser Englischlehrer ins Spiel. Wie war denn der? Wie war dieser Englischlehrer?
Wie war der? Der war okay. Also ich weiß gar nicht, ja. Ich habe da nicht so, den habe ich weder als besonders streng noch als besonders freundlich oder ich glaube, der meinte das schon gut mit einem. Also der war, mhm. Der war jetzt, der war gerecht. Der war jetzt nicht besonders fordernd im Sinne von, der war nicht super streng, der war eher, der war liebevoll, mhm. So, aber jetzt nicht auf eine, nicht verhätschelnd, sondern der hat es einfach gut gemeint mit den SchülerInnen, so, glaube ich, so, der war Lehrer, ich glaube, der war gerne Lehrer, der war Lehrer für Englisch, Sport und, ich glaube, Weltumweltkunde hieß das damals so, das erste Fach, was Richtung Naturwissenschaften geht. Ja, aber der war für mich keine prägende Person.
Aber es hat etwas, muss ja etwas damit zu tun haben, wie Sie den beschreiben. Also er war nicht streng, er war liebevoll, er war gerecht. Das sind ja alles Dinge, die Sie genannt haben. Ja.
Ja.
Und das muss auch etwas mit ihnen selbst zu tun haben, sonst sagen sie sowas nicht, ja. Und wenn der sagt, ich habe letztes Mal ein positives Gespräch, also über sie gehabt, und ich wollte dazukommen, was bedeutet das denn dann? Ich wollte dazukommen, so hat er das gesagt, ja. Und ich wollte dazukommen. Also, und wenn sie sagen, das war im Alter von zwischen 11 und 12, und es war kurz nach der Trennung der Eltern, dann muss es etwas zu tun haben, was Sie, wie gesagt, wenn Sie den Vortrag nicht mehr wissen, wo Sie in der Ambivalenz waren zwischen etwas, was in Ihrem, sag jetzt mal, was Ihnen noch nicht, ja, Bier, wie gesagt, man weiß ja nicht, Sie wollten ja nur Bier kaufen, Sie haben es ja noch nicht getrunken, ja.
Mhm.
Aber möglicherweise sich mit Bier zu betäuben, sage ich mal, oder in irgendeiner Weise, oder aber sich was Gutes zu tun. In dieser Ambivalenz stecken sie und die Wohnung kennen sie noch nicht. Ja? Das heißt, entweder ist es jetzt, sie schlagen sich auf die Seite der Kinderschokolade, ja, sich was Gutes tun zu wollen, und dann taucht dieser Engländer auf, dann entscheiden sie sich sozusagen für eine Seite, die, in der sie damals zwischen 11 und 12, wie ging es ihnen denn damals?
Oh, ich glaube, es war nicht so eine geile Zeit, ehrlich gesagt. Wir hatten in unserem Klassenverband viel Stress. Irgendwie war so die Klasse zweigeteilt. Ich hatte damals meinen besten Freund und quasi den Rest des Klassenverbandes und irgendwie so zwei andere Jungs. Und es waren irgendwie, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich waren es total alberne Kleinigkeiten oder so. Aber es war viel auch ein bisschen eine ängstliche Zeit. Wir haben uns irgendwie so mit anderen Parteien aus der Klasse, aus der Schule gestritten gehabt. Ich bin zum Teil damals mit meinem besten Freund zusammen zur Schule gegangen, dass wir jetzt irgendwie, weil zusammen ist man stärker, ne, dass wir uns dann morgens treffen und zusammen dahin gehen. Aber es war jetzt nicht so spielen und nur Spaß, sondern es war eher auch irgendwie auf der Hut sein, so, und Streitigkeiten.
Mhm. Ja, vielleicht, wie gesagt, in Verbindung mit dem Englischlehrer und ihrem Alter zwischen 11 und 12 und sich zur Wehr setzen wollen in einer Wohnung, die sie noch nicht kennen, im Hier und Jetzt aber. Ne?
Mhm.
Welche Wohnung kennen sie denn noch nicht in sich? Also welche Anteile in ihrer eigenen inneren Wohnung sind ihnen noch unbekannt?
Okay, also ist ja... muss mal gucken, ob ich das am Ende rausschneide, aber wenn wir es drin lassen, ist es drin. Ich glaube, ganz viel Verletzlichkeit und im Endeffekt Traurigkeit, meine ich. Das kommt aber auch in diesem Projekt in Humans Are Happy gut zu vorstellen, weil ich mich am Anfang stark mit den positiven Gedanken oder Gefühlen beschäftigt habe. Aber das, was irgendwie ja negativ ist, Wut, Trauer, Verletztheit, das sind, glaube ich, Sachen, wo ich in den letzten Jahren selber weniger hingeschaut habe, was ich jetzt irgendwie aber auch immer mehr angehe. Ich habe auch in den letzten Podcast-Folgen viel über Verletzlichkeit und Themen, die eher Richtung Schwäche zulassen, gehen, gesprochen. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die für mich persönlich ein bisschen in Klammern zu kurz gekommen sind in den letzten Jahren, wo ich aber auch gerade dran arbeite, das zu ändern. Deswegen will ich es auch da möglichst offen einfach ansprechen oder versuche, so offen es geht, mit solchen Themen umzugehen.
Ja. Dieser Trainingspartner, der da in ihrer noch nicht bekannten Wohnung ist, wer ist das denn?
Weiß ich nicht.
Aber es ist ein Mann, ja?
Ich glaube wohl.
Also ein männlicher Anteil, den sie, wie alt war der?
Also erste Assoziation gerade war irgendwas zwischen 30 und 40. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Ich habe auch kein Gesicht vor Augen oder so.
Ja, also in dem, mit dem so, sozusagen, mit dem sie sich noch sozusagen messen müssen, ja? Mhm. Ja, messen müssen. Ja, kann man das so sagen?
Kann man sagen.
In der Wohnung, die sie noch nicht kennen. Und da geht es eben, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der erste Teil das Bier, ich sage immer Bier gegen Schokolade ist, und dann der alte Englischlehrer kommt, der ein positives Gespräch über sie wohl mit jemand geführt hat, und dazukommen will, das heißt, dann sind sie tatsächlich auf dem Weg, die in eine Wohnung einzuziehen, die ihnen, die sozusagen ihnen diese Pole zeigt, ja, zwischen dem Gerechten, dem nicht streng, dem Liebevollen. Das heißt, da müssen sie, da können sie sozusagen auch dann den Schmerz und die Trauer zulassen, die sie möglicherweise auch in der Zeit der 11-12-Jährigkeit hatten, ja. Dass sie das, dass das jetzt, wenn sie sagen, sie arbeiten sowieso daran, dann würde ich sagen, das ist der Schlüssel. Und der sich habe, und da sind sie dabei, weil sonst hätten sie diesen Englischlehrer mit dieser Aussage nicht geträumt, ja. Ich habe ein positives Gespräch über dich geführt, und das heißt, dieser Anteil von Ihnen ist ja auch Ihr Anteil. Und das ist sozusagen, Sie haben sich dann selber das gesagt, ich bin dabei, ja, mich auf die Kinderschokoladenseite zu begeben. So würde ich das verstehen. Schade, dass Sie den Vortrag nicht mehr wissen. Ne?
Ja, nee, das weiß ich nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr am Datum raus. Das ist, ich spreche immer in meinem Handy das einfach per Voicemail in Notizen rein, aber ich habe eine Notiz und von welchem Datum die ist, ist nicht, lässt keinen Rückschluss zu, auf wann ich da was reinspreche.
Können Sie denn das so für sich, Sie haben ja selber schon sehr viel dazu gesagt und sich selber viele Gedanken darüber gemacht. Können Sie sich denn das, und die Kette war ja erst noch vor. Das heißt, ich lasse auch erstmal nur, muss ich vorsichtig jemanden in meine Wohnung reinlassen, ja. Das spielt auch noch eine Rolle, ja. Das heißt, Sie sind noch vorsichtig in dem, diese Dinge, die Sie genannt haben, in sich selber hineinzulassen.
Ja. Ja. Voll. Okay. Ja, vielen Dank dafür die Einschätzung. Ich, wird nochmal einfach an der Stelle ein anderes Thema ansprechen. Ich habe nämlich vorhin, das habe ich im Vorgespräch ja schon erwähnt, auf Instagram gefragt, welche Fragen denn andere Menschen so zum Thema Traum haben. Und ich schaue da jetzt einfach mal rein. Ich hoffe, der Ton hier ist nicht an. Ich mache ihn schnell leise. Und schauen wir mal, wer da jetzt so bisher in der Story hier geantwortet hat. Da haben wir ein paar Fragen. So, suchen wir mal hier was raus. Welche Orientierungshilfen gibt es, um Überinterpretation der Träume zu vermeiden?
Überinterpretation. Naja, also was nicht hilfreich ist, sind die sogenannten, ich sag jetzt mal, Traumbücher, ja.
Also, Sie schreiben gerade eins.
Ja, aber ich schreibe das natürlich, Traumbücher, in dem steht, das bedeutet genau das, ja, ja, und nichts anderes, ja. Weil dazu gehören dann immer die eigenen Fragen und die eigenen, es geht immer um das Wesen, um die sachliche Seite und so weiter. Man muss eben doch mehr, und man kann nicht sagen, das bedeutet genau das, sondern da gehört immer einfach mehr dazu. Also die Überinterpretation ist, die ist gegeben, wenn man sich jetzt nur auf das ist das und es ist nicht verrückbar. Das finde ich schwierig, ja.
Okay, ja, verstehe, weil sonst wäre es ja auch keine Gleichung, sonst wäre kein Gleichnis, sonst wäre es eine Gleichung quasi, ja, ne? Ist es wie eine Formel, in die ich meine Punkte einsetze und so, dann kommt immer was raus.
Und Sie brauchen auch immer, wenn Sie mit jemandem arbeiten, Sie brauchen immer den Träumer dazu. Es ist, deswegen sage ich, es ist schwierig, jetzt zu sagen, ne, ich habe ja jetzt auch einige Fragen gestellt, ja, bei Ihrem Traum, nicht? Also da geht es jetzt um die 11-12-Jährigkeit. Es geht um, was ist für Sie das oder das? Und was hat dieser Lehrer, wie war der? Also man braucht immer den Träumer mit dazu, um überhaupt zu einem Schluss zu kommen. Und Sie haben selber die Lösung eigentlich geliefert, nicht ich. Ich habe das nur versucht umzusetzen, ja. Und deswegen ist es die Über... Man kann, ja, natürlich, also da können wir es bei belassen. Okay. Es ist nicht immer das alleine, sondern man braucht immer den Träumer dazu, ja.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ich schaue hier nochmal rein. Inwieweit können unsere Träume unser Handeln beeinflussen?
Naja, wenn man sie verstanden hat und dann das, was man verstanden hat, umsetzt, dann handeln sie, dann sind sie dafür da, uns zu bewegen. Und ja, klar.
Ja, also sie rufen uns ja eigentlich dazu auf, unser Handeln auch zu beeinflussen. Okay.
Es ist, wie gesagt, erkennen und tun. Ich muss verstehen, ich meine, Frage, wo fühlen Sie sich denn jetzt hier aufgefordert? Das ist ja bei diesem Traum, es ist ja...
Ich würde mich da aufgefordert fühlen, weiterzumachen eigentlich.
Genau so. Genau, das ist die Ermutigung. Und das ist dieser Lehrer, der dieses positive Gespräch, was auch Ihr eigenes ist, ja, sozusagen die Aufforderung heißt... Weiter so.
Ja. Okay. Verstehe. Ich schaue mal hier noch weiter rein. Was halten Sie davon, wenn Menschen mit solchen Themen einen, in Anführungszeichen, Coach aufsuchen? Und dann noch ein zweiter Zusatz zum Coach. Manche davon, also hält dieser fragende Mensch, also der Mensch hält scheinbar manche Coaches für gefährlich. Also so, ich versuche es jetzt mal zu interpretieren, zum Coach, machen ja leider einige und halte ich für gefährlich. Achso, manche Menschen gehen leider zu einem Coach und der fragende Mensch hält es für gefährlich. Halten Sie es für gefährlich mit Träumen? Also Sie sind ja Traumtherapeutin.
Mit Träumen jetzt oder speziell auf Träume bezogen, meint er oder was? Ja. Oder überhaupt grundsätzlich?
Ich glaube, auf Träume bezogen. Also ich habe die Frage auf Träume bezogen gestellt, deswegen.
Naja, also es ist ja wie überall in der Welt. Es gibt Menschen, sie müssen ja immer das Menschenbild dazu sehen. Wie sehe ich den anderen an? Ja. Als derjenige, der eigentlich alles Potenzial in sich hat und der nur noch ein bisschen, der man vielleicht ein bisschen helfen kann, sein Potenzial positiv weiterzuentwickeln, ja? Oder habe ich ein Menschenbild, in dem ich sage, das, was ich vertrete, muss der andere jetzt auch sozusagen genau so machen, ja? Sondern das ist, dann würde ich sagen, kann es falsch sein, sich von so jemanden, aber das weiß man ja oft gar nicht.
Das stimmt.
Ne? Also das Menschenbild, dem anderen eigentlich zuzugestehen, er hat alles in sich, er muss nur gucken, dass er es immer weiter positiv für sich entwickelt. Also wenn das ein Coach macht, dann ist es gut.
Ja. Verstehe. Ja, okay. Ich glaube, ich kann hier leider gerade keine weiteren Fragen laden, denn wir haben eine sehr schöne Umgebung, aber ich habe sehr schlechtes Internet
das
hier.
Das ist hier leider so, ja, das stimmt.
Okay, deswegen lassen wir es bei den drei einmal. Ja. Okay, das ist doch aber auch trotzdem schön und ich hoffe, dass für die Hörenden da einiges bei war schon. Okay, wir sprechen ja schon einige Zeit. Ich würde gerne zum Abschluss Ihnen nochmal eine Frage stellen. Was war denn in Ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema Traumarbeit Ihr größter persönlicher Aha-Moment?
Mein größter persönlicher Aha-Moment. Ja, es hat natürlich mehrere gegeben, aber...
Sie können auch Mehrfachnennungen machen, das ist vollkommen fein.
Also, zu verstehen, dass die Träume uns immer zu einem Positiven hinbewegen wollen, ja. Also grundsätzlich jetzt, ja. Das habe ich, nachdem ich das verstanden habe, dass die Träume entweder sie warnen oder sie zeigen, das hast du schon geschafft, ja. Oder sie sagen, da bist du noch nicht so weit. Also diese Abstufungen zu verstehen und dann zu wissen, ich kann daran was ändern, ja. Das war eigentlich der größte Moment, ja. Ja, so würde ich es sehen. Also diese Erkenntnis. Und das haben ja auch die Träume, die ich mit den Menschen gemacht habe, mit Ortrud Grün zusammen oder auch alleine, immer gezeigt. Und das sehe ich ja jetzt auch an den Rückmeldungen, die ich bekomme, was das für die Menschen bedeutet hat, wenn sie von dem Standpunkt, wo sie, die meisten, die gekommen sind in unsere Seminare, sind ja gekommen, weil sie an einem Punkt waren, wo sie selber gemerkt haben, ich komme mit irgendetwas nicht mehr zurecht. Ja. Mhm. Dann haben sie gesagt, vielleicht kann mir ein Traum dabei helfen. Und wenn sie dann gehört haben im Arbeiten miteinander, Traumdeutung, das Wort habe ich nicht gerne und Ortrud Grün hat es komplett abgelehnt.
Ich habe versucht, mich mit Traumarbeit zu sagen.
Genau. Dann haben sie einen Weg gefunden, das geht ja nicht von jetzt auf gleich, sondern sie, so wie sie auch sagen, sie haben bestimmte Dinge für sich erkannt und daran wollen sie weiterarbeiten, Schwäche, Verletzlichkeit zuzulassen und so weiter. Und so geht das natürlich auch, wenn jemand erkennt, ich konnte mich gar nicht leiden, ja, ich habe mich immer abgelehnt und ich will eigentlich raus aus dieser Falle. Ich möchte jetzt lernen, mich besser anzunehmen, so wie ich bin und immer ein Stück weiterzugehen und so. Ja, das ist doch optimal, so.
Vielen lieben Dank. Okay. Haben wir noch irgendwas, was wir zum Thema Traumarbeit sagen müssen oder wissen müssen? Ist aus Ihrer Perspektive noch irgendwie wichtig, etwas den Hörenden da mitzugeben? Oder sagen Sie, da haben wir jetzt einen ganz guten Rundumschlag gemacht?
Wir haben natürlich Tiere, ja, Personen, ja, wir haben ja einiges angesprochen, aber die Elemente haben Sie angesprochen, Sie haben meinen Lieblingstraum haben Sie genommen, Fahrzeuge haben wir, Tiere haben wir genommen. Ja, Tiere vielleicht, also ich sage jetzt mal, es sind ja oft, wenn schon mal Tiere auftauchen, zum Beispiel im, das kommt ja schon mal vor, dass man von Schlangen träumt oder so und dann Angst hat, dass die Schlangen uns, was weiß ich, umbringen oder sowas, ja. Das würde ich Ihnen doch vielleicht gerne nochmal einen Schlangentraum vorstellen, ja? Weil gerne. Schlangen kommen öfter in Traum vor.
Okay.
Kommen auch, ja, da ist auch, glaube ich, noch. Also ich möchte Ihnen gerne nochmal einen Traum vorstellen, der mit Schlangen etwas zu tun hat, weil es gibt doch Menschen, die von Schlangen träumen und die sie eigentlich mehr oder weniger sind es Angstträume, die die meisten Menschen vor Schlangen haben, ja. Und Schlangen sind eigentlich ganz wunderbare Tiere, weil sie wachsen lebenslang und sie häuten sich auch immer wieder, so wie wir uns praktisch auch als Menschen immer wieder neu häuten müssen. Wir müssen uns immer wieder neu bewegen. Schlangen können sich zum Beispiel nur bewegen, wenn ihnen der Untergrund Halt gibt. Ja, auf einer Glasplatte könnten sie sich nicht bewegen. Und auch wir als Menschen brauchen den Widerstand, der uns zu einem veränderten Verhalten führt, damit unser Leben freudiger wird. Ja. Und wenn wir uns auf einem guten Weg befinden, dann tauchen in Träumen manchmal farbige Schlangen auf. Jetzt werde ich Ihnen den Traum einer Frau vorstellen, die eine berufliche Niederlage erlitten hatte und die sich nicht mehr unter Menschen traute lange Zeit. Und dadurch wurde sie zunehmend einsamer. Und dann kam aber eine Einladung auf sie zu und da geriet sie in Zweifel, soll ich da jetzt hingehen oder nicht? Mhm. Ja? Bild 1, Problem. Ja? Mhm. Ich entdeckte in meinem fein gewebten Wollschal eine Schlange, die in allen Regenbogenfarben schimmerte. Ja, das ist ja eigentlich eine Schlange in allen Regenbogenfarben. Also ist ja aber wunderbar blau-gründings.
Im
ja?
Schal.
Im Schal. Also Schal, auch noch fein gewebter Wollschal. Es hat so was Kuscheliges. Entdeckte sie diese Schlange. Jetzt kommt das nächste Bild, das heißt, kurz danach entglitt ihr diese farbige Schlange und verwandelt sich in eine Maus. Die Schlange, die zur Maus wird, interessant. Dann kam das dritte Bild. Eine schwarze Schlange lag tot am Boden, auf dem Boden, und sie hörte, die Frau hörte eine Stimme sagen, diese Schlange war sehr giftig. Also, die farbige Schlange signalisiert die Freude auf die Einladung. Ja, kuschelig eingekuschelt in etwas Wohliges, ja, ja, was Schönes. Freut sich, also mit allen Farben, die möglich sind im Regenbogen, freut sich auf die Einladung. Dann kamen die Zweifel. Ja, soll ich da hingehen? Soll ich nicht da hingehen? Also die Ambivalenz, ja. Und dann verwandelt sich die Schlange in eine Maus. Wir haben gesagt, von Tieren haben etwas mit unserem emotionalen Verhalten zu tun. Und was ist eine Maus? Die flüchtet sich ja ins nächste Mauseloch, wenn sie Angst hat, ja. Sie verkriecht sich, ja. Und so hat sich die Träumerin auch mit ihren Gedanken, nicht, in sozusagen im Widerstreit, soll ich gehen, soll ich nicht gehen, plötzlich von der Schlange, der freudigen Erregung, ich gehe dahin, zur Maus verwandelt. So, jetzt kommt die dritte. Jetzt hat sie ihre Angst bewältigt und dann ist die schwarze Schlange steht eigentlich für die Schlange aus der Kindheit, die Angstschlange, die sogenannte Angstschlange. Immer wenn eine Schlange auftaucht, die schwarz ist, hat sie etwas mit unserer Angst aus der Kindheit zu tun, sage ich jetzt mal so. Und dann zeigt das dritte Bild der Totenschlange, die musste sterben und damit auch ihre Angst. Ja. Und dann kommt ja, diese Schlange war sehr giftig, das heißt, die sie lange Zeit begleitet hatte, diese Angst, die musste sterben. Das ist das dritte Bild. Das ist die Erkenntnis aus diesem Bild.
Ja. Und war dann die Maus wieder zu dieser schwarzen Schlange geworden? Oder waren die unabhängig voneinander?
Das ist ja, das dritte Bild ist ja wieder ganz getrennt.
Ach so.
Ja. Aber die Ambivalenz sozusagen, also die Ambivalenz, die zwischen, ich gehe da hin, ich gehe da nicht hin, soll ich da hin, soll ich nicht da hin, flüchte ich mich wie eine Maus und gehe nicht hin. Dann hat sie sich aber entschieden zu gehen. Und dadurch ist die schwarze Schlange sozusagen, musste die sterben, Gott sei Dank. Und die war giftig für sie. Also sie hat die Einladung dann angenommen.
Ja. Okay, ja, spannend.
Ja.
Das ist, also die, Sie sagten jetzt ja gerade, eine Maus steht für Ängste, die verkriecht sich immer im letzten Loch. Sie haben aber ja auch vorher gesagt, man kann eigentlich nicht, wenn A, dann B sagen in Träumen. Also, aber also, dass man es so rastermäßig deuten kann. Aber trotzdem können wir gewisse Charaktereigenschaften oder wofür stehen Tiere schon zuordnen.
Da muss man aber jetzt immer, zum Beispiel, ich kann auch, ich kann mich auch als Maus verwandeln, sage ich mal, in eine Maus verwandeln oder irgendetwas verwandelt sich in eine Maus, wenn ich es nicht geschafft habe, einer Kollegin mal Paroli zu bieten. Ja, dann habe ich mich auch wie eine Maus verhalten, sozusagen. Dann könnte auch eine Maus auftauchen in meinen Träumen. Nicht, weil ich auch, Mensch, jetzt habe ich der wieder nicht gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Ja.
Ja.
So, dann kann das, könnte auch passieren, ja.
Okay.
Man muss es immer, immer im Kontext verstehen.
Das war das 34. Interview im Humans Are Happy Podcast und ich hoffe, dass dir dieses Gespräch gefallen hat. Wenn ja, und ich meine, du hörst ja auch immer noch zu, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder mir bei Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. In der nächsten Folge spreche ich mit der Moderatorin und Speakerin Milcha van Oytrecht darüber, wie wir eine humorvolle Haltung erlernen können und warum Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit immer Hand in Hand gehen. Um das nächste Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst, oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil, danke fürs Hören und bis dahin. Dein Leo.